Was für ein herrlicher Morgen heute Morgen. Wir aufgewacht sind, haben einen Rollladen hochgemacht und Sonnenstrahlen kamen ins Zimmer. So war es auf jeden Fall bei uns in Kretz. Ich hoffe bei euch auch. Und es war ein richtiges Auferstehungswetter. So kam es bei mir an. Sag ich, ja, ja. Wir haben doch eben die Lieder gesungen. Ne? Der helle Morgenstern ist aufgegangen, Licht. Vor gut 2000 und Jahren war es leider nicht so. Maria aus Magdala stand schon sehr, sehr früh auf. Es war noch dunkel. Und ihr Herz trieb es zum Grab Jesus. Sie eilte dorthin und sah, oh Schreck, der Stein ist weg, auf Seite gerollt. Sie haben meinen Herrn weggeholt, kam sofort in ihre Gedanken. Sie drehte sich rum und lief zurück zu den Jüngern. Und besonders Petrus und Johannes waren am Ort und sie berichtete, sie haben den Herrn weggeholt, sie haben den Herrn weggeholt. Und die Petrus und Johannes, Maria, eilten zurück zum Grab. Petrus, der sowieso immer sehr dynamisch war, geht als erstes ins Grab, schaute sich um. Dann kam Johannes, der ein bisschen zögerlich ist von seinem Wesen her, hinein. Und sie sahen nur noch die Grabtücher bzw. die Binden und das zusammengerollte Gesichtstuch. Stimmt, Jesus ist weg. Und sie gingen zurück, Johannes und Petrus, betrübt. Ich weiß nicht, was sie gedacht haben. Aber unser Augenmerk heute Morgen wollen wir auf Maria legen. Sie stand da am Grab und weinte bitterlich, bitterliche Tränen. Sie schaute auch noch mal hinein. Ja, da lagen die Binden und das Tuch. Und als sie so weinte, wo sie da stand, sah sie auch zwei Engel in weißen Gewändern sitzen am Kopfende, wo Jesus gelegen hat. Der eine am Kopf, beziehungsweise der andere am Fuß. Und sie fragten sie, ich lese jetzt weiter in Johannes 20, warum weinst du, liebe Frau? Fragten die Engel. Maria antwortete, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. Warum weinst du, liebe Frau? Fragte er sie. Und wen suchst du? Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder. Maria, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief, Rabuni, das heißt mein Meister. Soweit diese Stelle. Was ist geschehen? Warum weinst du? Fragten die Engel. Warum weinst du? Fragte Jesus. Ihr Blick war von den Tränen so getrübt, dass sie nicht bemerkte, dass sie mit Engeln sprach. Ist schon komisch, ne? Ich denke, Engeln haben eine besondere Ausstrahlung, besonders, ich stelle mir die leuchtend weiß groß vor. Waren ja auch weiße Gewänder, in der Schrift steht es so. Und ihr Schmerz war so groß über den Verlust des geliebten Meisters, oder hier jetzt ganz bewusst über den Leichnam Jesu, müssen wir ja sagen, der nach ihrem Glauben weggebracht worden ist. Und sie war total verzweifelt. Und selbst als Jesus sie ansprach, liebe Frau, hallo, warum weinst du? Meinte sie, es wäre der Gärtner. Und sie wollte gern die Stelle haben, wo er ihn hingebracht hatte. Sie wollte ihn zum Grab zurückbringen. denn dann hätte sie da einen Ort, wo sie trauern konnte, wo sie den Verlust von Jesus beweinen und beklagen konnte. Warum weint Maria? Sie weint, weil sie keine Hoffnung mehr hatte. Sie hatte ihre Hoffnung verloren. Sie hatte keine Perspektive mehr. In ihren Augen war kein Zusammenkommen mehr mit ihrem geliebten Jesus möglich. Keine Gespräche, keine gemeinsamen Mahlzeiten, keine Wanderungen durch die Gegend Galiläas, keine Nähe zu ihm. Aus die Maus. Nichts ging mehr. Alles war weg aus ihrer Sicht. Und wer einen geliebten Menschen schon verloren hat, ich glaube, hat jeder hier von uns, der weiß, wie schmerzhaft das ist, wie weh es tut. Und vielleicht auch Hoffnungslosigkeit in dem Moment im Herzen einzieht. Aber wie war diese Haltung bei ihr möglich? Oder soll ich lieber sagen, wie war diese Verblendung bei ihr möglich? Sie, die so viele Wunder mit Jesus erlebt hat. Sie, die selbst von Dämonen befreit worden ist. Sie, die immer in Jesus Nähe gewesen ist. Sie, die gesehen hat, dass Tote auferweckt worden sind. Und sie, die genau hörte, was Jesus sagte und lehrte. Und Jesus sagte ja ganz klar, er werde am dritten Tage auferstehen. Und jetzt stand sie vor dem leeren Grab und es kam ihr überhaupt nicht in den Sinn, dass Jesus lebt. Selbst vielleicht, weil sie die Grabtücher gesehen hat, die Binden und das zusammengerollte Tuch. Wenn man Leichnam aus dem Grab wegschleppt, entwickelt man ihn nicht vorher aus. Macht man nicht. Ja, man rollt auch nicht dieses Gesichtstuch schön ordentlich zusammen und legt es zusammengefaltet an den Ort. Nein, wenn man Leichnam aus dem Grab stiehlt, sage ich ja mal, dann geht er ratzfatz. Dann nimmt man alles mit, so wie er ist. Aber wie gesagt, sie konnte es nicht sehen. Und das ist, wenn der Mensch keine Hoffnung und keine Lösung für seine Notsituationen hat, dann fängt er an zu weinen. Die Tränen verblenden die Sicht. Entweder sichtbar mit Tränen weinend oder er weint nach innen. Das nennt man auch dann die Betrübnis der Seele. Es wird neblig, es wird dunkel, es wird aussichtslos. Und wir kennen das manchmal auch in unserem Leben, dass wir in Situationen kommen, die aussichtslos sind, aus weltlicher Sicht. Ich arbeite auf einer psychiatrischen Station und ich sehe sehr viel Hoffnungslosigkeit, Angst vor der Zukunft, ja, und tiefe Depression. Es ist schlimm, eine Depression zu sehen und auch zu erleiden. Ja. Und ich glaube, dieses Feeling hatte Maria in diesem Moment und deswegen konnte sie einfach nicht die Wahrheit Jesus ergreifen. Und erst als Jesus ihren Namen rief, Maria, da begegnet er ihr ja ganz persönlich. Ja, sie wurde wie wach geküsst, sage ich jetzt mal, wie das Märchen Schneewittchen. Ja, es kommt der Prinz, küsst dich wach. Hey, und sie erkannte ihn, Rabuni, Rabuni, mein Meister. In dem Moment wurde ihr voll bewusst, er lebt, er ist da, mein Herr lebt. Und in diesem Moment kam auch die Hoffnung wieder zurück. Ich stelle mir das vor, dass die Tränen, die noch so runterkullerten, auf einmal wie weggewischt wurden. Ganz auf einmal flossen sie nicht mehr. Und ich denke, es kam eine innere Freude in ihr auf. Sie erkannte ihren Meister, der lebt. Er ist wahrhaftig auferstanden. Sie erhielt neuen Lebensmut und konnte so wieder nach vorne schauen. Und jetzt sage ich mal ganz provokativ: Wer Jesus in seinem Leben noch nicht als den Auferstandenen erlebt hat, der hat wahrhaftig Grund zu weinen. Aber wer Jesus als den Auferstandenen begegnet, der braucht eigentlich nicht mehr zu weinen. Denn Jesus hat durch sein Sterben am Kreuz den Tod ein für alle Mal besiegt. Und wenn man so fragt, die Menschen, wo sie am meisten vor Angst haben, ist der Tod. Sie sagen nicht sterben, überwiegend. Sie sagen, sie haben Angst vor dem Tod. Aber durch Jesus hat der Tod absolut keine Macht mehr über uns, die wir Gottes Kinder sind. Und in der Schrift heißt es ja auch, weder Mächte noch Gewalten, noch Gegenwärtiges, noch Zukünftiges kann uns von seiner Liebe trennen. Nichts kann uns trennen. Und weil Jesus lebt, leben wir auch. Denn Jesus, der aus Liebe ans Kreuz gegangen ist, um uns zu retten, tat dies, damit wir in Ewigkeit mit ihm leben können und die Ewigkeit mit ihm verbringen können. Das geht manchmal nicht in unser Hirn. Ewigkeit, ja. Wenn man schon 60, 70 Jahre, 50 Jahre auf dieser Erde ist, denkt man, boah, wo sind die Jahre hingegangen? Ja, aber die Ewigkeit kann man nicht zählen. Gott Vater hat durch Jesus Christus den Tod vernichtet. Dafür hat er Jesus leiden lassen. Aber dafür hat er auch ihn auferstehen lassen. Es war die Kraft Gottes, die ihn aus dem Grab holte. Und in jedem finsteren Tal, das wir durchschreiten müssen, spreche jetzt von uns, wird die Sonne der Auferstehung leuchten, weil Jesus mit uns geht und uns hilft. Das möchte ich heute Morgen nochmal ganz bewusst betonen. In jedem finsteren Tal, wo du und ich durch müssen, da kommen bestimmt noch einige, ja, sollen wir wissen, die Sonne der Auferstehung leuchtet. Psalm 23 sagt es ganz klar, und wandle ich durch das finstere Tal, durch Totenschatten, so muss ich mich nicht fürchten, denn du, mein Herr, bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Und ich glaube ganz fest, dass Jesus diesen Bibelvers kannte. Er kannte die Schrift auswendig. Er kannte diesen Vers. Ich glaube, den hat er auch durchgetragen, weil er wusste, er muss durch dieses Todesschattental durch. Aber Gott ist mit ihm. Ja. Denn bei Jesus, er wusste auch, glaube ich, dass er aufersteht. Doch, ja, er hat ja gesagt, klar, er hat ja gesagt, er steht auf, ja. Weil er die Lösung schon vor Ort kannte. Er hat die Lösung schon vor seinen Augen gehabt. Und das möchte ich heute Morgen auch nochmal sagen. Bei Jesus gibt es immer Lösungen. Bei Jesus gibt es immer Heilung, egal wie sie aussieht. Befreiung, Ermutigung und auf jeden Fall Trost. Das ist sein göttliches Wesen. Er kann gar nicht anders. Und wir, die wir zu Jesus hören, wir gläubigen Christen, haben die Perspektive der Ewigkeit. Klar, es hat manchmal schwierig zu verstehen, was uns hier vielleicht passieren kann. Da hat man gesagt, okay, ich komme in den Himmel, ich komme ins Paradies, ich werde bei Jesus sein. Ja. Aber dies soll sich ganz fest in unseren Herzen neu integrieren, dass wir diese Perspektive Himmel, Ewigkeit im Herzen tragen. Ich vergesse es manchmal. Ja, ich vergesse es manchmal. Und es ist so wichtig, dass wir diese Perspektive transportieren, nachher auch nach außen, ja, hier auf der Erde leben, so als ob wir diese Perspektive wirklich haben. Ich habe mal vor kurzem in einer Beratungsstunde gesagt, ja, und wenn die Welt dann untergeht, und der zweite Satz war, nee, hoffentlich nicht. Das war in so einem lockeren Endgespräch. Und dann sagte meine Klientin, tja Iris, du bist doch Christin. Du weißt doch, wo du nach dem Tod hingehst. Sie ist nicht gläubig. Ja? Sie hat genau gesagt so, ja, Iris, du bist doch Christin, du weißt doch, wo du hingehst, wenn du stirbst. Sag ich, ja, weiß ich. Aber der zweite Satz war, hoffentlich noch so schnell nicht, weil ich gesagt habe, weißt du, es sind noch so viel unerrettete Menschen auf der Welt. Und wenn die Welt heute Morgen untergeht, ich weiß, wo ich bin. Ich bin bei meinem Jesus. Ich bin bei meinem Gott. Weißt du, wo du bist? Wissen die anderen Menschen, die Gott nicht haben, wo sie sind? Deswegen habe ich gesagt, hoffentlich nicht so schnell. Wir brauchen noch ein bisschen Zeit. Das hat sie verstanden. Das hat sie voll verstanden. Ostern, die Hoffnung. In allem Elend, in allem Schmerz, doch Freude zu haben. Von der Wunde, von den Wunden, muss ich eigentlich korrekter sagen, der Kreuzigung zum Wunder der Auferstehung. Eigentlich kein Grund mehr für Tränen der Hoffnungslosigkeit für uns jetzt, die wir die Geschichte vor 2000 Jahren schon so lange kennen. Ja, wir werden manchmal traurig sein. Ja, wir werden noch manchmal klagen. Doch wir wissen, es gibt ein Happy End. Auch wenn wir es noch nicht sehen können. Sehe unsere Gemeindeentwicklung in Zukunft an. Ja, wieder ein bestes Beispiel dafür. Denn mit Jesus wird nicht alles gut. So sagt man schon mal, mit Jesus wird nicht alles gut. Nee, mit Jesus ist schon alles gut. Präsenz, da steht Präsenz. Jesus ist auferstanden. Und mit Jesus ist alles gut, weil er auferstanden ist, liebe Geschwister. Und für uns da ist, durch den Heiligen Geist. Amen. Amen. Von der Wunde zum Wunder. Jesus berührt uns auch in unseren Wunden, die wir vielleicht hier und da manchmal gerne zugedeckt lassen wollten. Er tut das, weil er uns tiefst im Innern heilen möchte. Oder auch manchmal unsere Schwachheiten aufzuzeigen, damit wir bei ihm Hilfe suchen und er uns helfen kann und somit überwinden und mit ihm neu aufstehen können. Bestes Beispiel für mich ist da der geliebte Petrus mit der Verleugnung Jesus kurz vor seiner Kreuzigung. Ich sag mal ganz platt, was hat der das Maul aufgerissen? Nein, ich stehe für dich her. Und wie es drauf ankam, jo, da hat er gekniffen. Da wurde er zum Feigling. Auf der einen Seite diese Großspurigkeit, auf der anderen Seite, nee, hier mache ich doch mal lieber die Kehrtwendung rückwärts. Und Jesus hat ihm seine Charakterschwäche gezeigt, ja, weil er gefragt hat, liebst du mich? Petrus, liebst du mich? Dreimal dann gefragt, weil er dreimal verleugnet worden ist. Und da wurde Petrus klar, das ist wirklich meine Schwäche. Und in dem Moment, wo er Heilung durch Jesus bekommen hat, hat er noch einen größeren Auftrag bekommen. Er wurde nicht denunziert. Das hätten wir Menschen vielleicht gemacht. Ja, wir hätten ihn ausgeschlossen oder gesagt, Mensch, hau ab. Ja, vielleicht können wir nicht die brauchen, auf dich ist ja kein Verlass. Nein, Jesus heilte ihn. Und er wurde wirklich, ja, zum Fels der Gemeinden. Setzt noch einen drauf, so ist unser Herr. Und egal, welche Tränen du heute weinst oder in Zukunft noch weinen wirst oder wir weinen werden als Gemeinde zusammen, wissen es nicht, darf ich uns heute zusagen, dass wir hundertprozentig wissen, dass uns Gott jede Träne, die wir weinen, abwischen wird. Das wird er höchstpersönlich tun. Und er gibt uns neue Perspektiven. Egal in welchen Situationen wir geraten. Warum tut er das? Klar, weil er uns liebt, weil wir seine Kinder sind und weil er uns an seiner Auferstehung teilhaben lässt. Lasst uns das nochmal ganz bewusst werden heute Morgen. Jesus lässt uns an seiner Auferstehung teilhaben und deswegen ist Ostern für uns Ende der Tränen. Ende der Tränen, besonders Ende der Tränen der Hoffnungslosigkeit und der Perspektivlosigkeit. Nicht nur für Maria damals geltend, nein, ich sag's nochmal, für uns geltend. Und wenn der Herr uns begegnet, so wie er Maria in ihrem tiefsten Schmerz begegnet ist, dann können wir trotz unserer Wunden, die wir tragen, die vielleicht noch nicht ganz geheilt sind oder noch nicht offengelegt sind, manches ist noch ganz tief in unseren Seelen, oder die Schmerzen, körperliche Schmerzen, die wir ertragen müssen manchmal, aufstehen und stehen, standhaft sein, weil Jesus ja mit seinem Hürdenstab uns den Stecken gibt, wo wir uns dran festhalten können. Ein Aufstehen mit Jesus ist möglich. Wir glauben doch daran, dass er auferstanden ist und wir zu seinem Leib gehören. Und wir sind laut Römer 12 Glieder an seinem Leib. Jesu Leib ist ja nicht im Tod geblieben. Und wir sind die Glieder am Leib, also sind wir mit ihm auferstanden, die, die wir an ihn glauben. Und Paulus sagt in Kolosser 3,1, da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Er sitzt da, wieder Präsenz, er ist da. Für die Welt ist wahrscheinlich Ostern nur eine fromme Erinnerungskultur. Ja, vor 2000 Jahren passiert, feiern wir, teilweise auch total verfälscht. Ja. Aber für uns sollte es das Mega-Ereignis sein, das bis heute und noch in Zukunft anhält. Die Kraft, die Jesus aus dem Grab holte, die Kraft, die Jesus auferstehen ließ, sie ist auch unter uns, in uns. Und wir wurden durch ihn zu Überwindern und Sieger. Lass uns das heute Morgen nochmal ganz neu sagen. Durch ihn sind wir Überwinder und Sieger geworden. Und Jesus sagt, wer mein Wort hört und glaubt, der hat das ewige Leben. Der hat's. Und deswegen, lasst uns ja in eine Zukunft schauen, die uns nichts so anhaben kann. Sie können uns alles nehmen vielleicht mal. Wollen wir natürlich nicht gerne. Ja, ich mache jetzt mal ein bisschen dramatischer. Aber sie können uns nicht unseren Glauben nehmen und nicht unseren Jesus. Denn wir wissen, wir haben die absolute Heilsgewissheit. Wir sind der Sünde durch Jesus gestorben und die Sünde, die den Tod verursacht, hat keine Macht mehr über uns. Ja, wir sündigen. Wir sind bis zum Ende Sünder. Aber es wird uns nicht angerechnet. Wenn wir zu Jesus gehen und ihm auch sagen, hey, ich habe da voll verfehlt. Er wird uns immer vergeben. Er wird uns immer vergeben. Dafür ist er ans Kreuz gegangen. Und er hat dafür bezahlt. Und wenn wir sterben, bleiben wir nicht im Tod, sondern wir gehen ins Paradies. Amen, genau, Amen. Ja, das sagte auch die Klientin, du weißt doch, wo du hingehst. Und das hat Jesus auch dem Verbrecher gesagt. Ja, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und darauf sollten wir uns mega freuen. Mega freuen. Das ist doch eine himmlische Perspektive, oder? Und ganz ehrlich, Leute, wenn wir weinen müssen, wenn wir Tränen vergießen müssen, dann für die Menschen doch, die noch nicht gerettet sind und diese Heilsgewissheit noch nicht haben. Denn die haben wirklich einen Grund zu weinen, wenn sie Jesus nicht kennenlernen und sich nicht für ihn entscheiden. Denn am Ende wird es für sie ein böses Erwachen geben. Die Bibel spricht von Zähneklappern und großem Geschrei. Großes Geschrei ist sehr intensives Weinen, das gar nicht mehr aufhört. Ist schon schrecklich, diese Perspektive. Und vielleicht klagen deswegen die Menschen, die Jesus nicht kennen, viel intensiver über das Elend der Welt, über das Elend ihrer Situation, Politik, Wirtschaft, was alles so dazugehört, weil sie diese himmlische Perspektive, die wir haben, nicht haben. Und das ist nochmal ein ganz intensiver Grund, warum wir einen Unterschied machen sollen. Wir haben doch diese Perspektive. Wir haben diese Hoffnung durch Jesus. Wir haben diese Gewissheit der Auferstehung und dass er uns hilft. Und das ist die geistliche Realität. Wir sind auf der Siegerseite. Halleluja! Das ist Glaube, der eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, ein Nichtzweifeln an das, was man nicht sieht. Ist schon manchmal herausfordernd. Ist schon mal herausfordernd. Ja. Wenn man dann denkt, überlebt dieses Kind, das viel zu früh geboren worden ist? Ja, überlebt es? Ja. Haben wir diese Hoffnung? Nein, wir geben sie nicht auf. Wir als Gemeinde beten dafür. Muss diese Gemeinde schließen? Nein, wir haben sie nicht aufgegeben. Wir haben dafür gebetet. Und ich glaube, da sind mehr wie eine Träne gelaufen. Also wenigstens bei mir. Ja? Und ich habe gesagt, nein, habe ich gesagt. Nein, kann nicht sein. Kann nicht sein. Es ist eine Krankheit, die dich piesackt, die Schmerzen verursacht, die das morgendliche Aufstehen, ja, ich sag mal, Anführungszeichen, zur Hölle macht. Aber die Kraft Jesus lässt dich trotzdem aufstehen und hoffen und es ertragen und gibt dir Kraft, es weiter zu tun. Und so könnte ich viele Beispiele sagen. In der Schule, ja, haben wir junge Menschen. Ja, da habe ich eine Arbeit mal verkackt. Mist, ich habe so viel dafür gelernt. Ja. Und ich habe Angst, vielleicht die nächste auch zu verbasseln. Da wird für gebetet. Und Gott spricht Mut zu. Du schaffst das, du schaffst es. Die nächste Arbeit wird besser. Das sind doch Perspektiven. Wenn ich dann noch sage, ey, lass es sein, kannst eh nichts. Ja? So denkt die Welt manchmal. Politik, die kriegen auch nichts auf der Kette. Ja, Wirtschaft, oje, oje, das zieht runter. Nein, wir sollen da unsere Perspektive durch die Auferstehungskraft Jesus reinhauen, richtig reinhauen. Nein, es gibt da noch eine Möglichkeit. Es ist noch nicht das Ende. Wir haben einen Retter. Wir haben einen zuverlässigen Helfer. Wir haben einen Fürsprecher im Himmel, der uns unsagbar liebt. Und uns nicht am Boden liegen lässt. Ist auch nicht am Kreuz geblieben. Nein, er ist auferstanden. Und wir werden auch in den Situationen, wo wir reinkommen, aufstehen. Und wir sind nicht allein, wir haben uns. Die Gemeinde, der Leib Jesus, dieser Zusammenhalt, der ist so wichtig. Wir kommen hier aus verschiedenen Orten, Dörfer, Städte. Wir wohnen weit weg, wir sehen uns vielleicht nicht so mega. Aber ich weiß ganz genau, wenn es drauf ankommt, wenn SOS gefunkt wird, dann stehen wir hier zusammen. Dann bilden wir ein Leib. Es hat nicht nur ein kleiner Finger Kraft oder eine kleine Zehe oder ein Ohr. Wir kommen zusammen in dieser Kraft Jesus. Und das bewirkt Wunder. Und das bewirkt Aufstehen. Und das bewirkt Zeichen. Er hat uns bei unserem Namen gerufen. Er hat dich und mich bei unserem Namen gerufen. Wir sind sein. Und er lässt uns nie allein. Und wir sind zur Freiheit berufen. Das Kreuz konnte ihn nicht mehr halten. Halleluja, genau, Beate. Halleluja, wir sind zur Freiheit berufen. Die Nägel konnten ihn nicht halten. Uwe hat am Freitag den langen Nagel gezeigt. Was für ein Ding, ne? Boah, so ist mir schon ganz schlecht geworden. Was hält uns manchmal zurück? Wo sind wir noch an manches gebunden? Angenagelt. Wenn du es wissen willst, geh zu Jesus und frag. Er wird dir die Antwort geben. Er wird es dir zeigen. Deine Entscheidung, unsere Entscheidung, meine Entscheidung. Wir sind zur Freiheit berufen. Es ist so, ein freies Herz zu haben. Gerade wenn man vielleicht aus einem tiefen Loch kommt, aus einer Dunkelheit, Depressionen, sage ich jetzt nochmal. Ne? Auf einmal spürt man diese Freiheit. Was ist das für ein schönes Gefühl? Ich sehe es ja auch regelmäßig bei meinen Patienten. Und ich sage euch noch was. Die Christen gehen schneller durch. Die Christen gehen schneller durch. Es kann wirklich Wochen, Monate dauern, je nachdem, wie stark oder wie man veranlagt ist. Aber es hat auch was mit dem Denken zu tun. Nicht nur was mit der Krankheit. Ich habe Christen, die wirklich bekehrt sind, gläubige Christen bei unserer Station gehabt, die sind schneller durch die Depression gegangen. Die sind anders durch die Depression gegangen. Die haben auch gelitten, gar kein Thema. Aber die sind anders gegangen. Weil gebetet worden ist, ja, und mitgekriegt haben, dass ich Christin bin. Wir haben abends da gesessen und gebetet. Und sie haben nicht gespürt. Und das ist unser Herr. Auch bei Ängsten, Panikattacken. Das ist unser Herr. Und wir sind seine geliebten Kinder. Er lässt uns nicht allein. Und wir sind alle gleich. Der Finger ist genauso viel gleich wie der kleine Zeh, das Ohr genauso viel wie das Auge, der Mund genauso viel wie der Darm, sage ich jetzt mal. Von uns ist keiner höher und keiner niedriger. Wir sind alle gleich. Und wir gehören zu dem Lebendigen und Auferstandenen. Er, der uns begegnet ist, der uns wirklich lebendig gemacht hat, weil er unseren Geist wach geküsst hat, sage ich jetzt mal sehr liebevoll. Und wir wissen, dass unser Erlöser lebt. Und wir werden ihn sehen in seiner ganzen Pracht, in ganzer Herrlichkeit. Und ich bin auch überzeugt, dass wir ihn weiter und intensiver hier auf Erden noch erleben werden. Denn er ist mitten unter uns, der ist mitten in uns. Und will durch uns wirken. Ich glaube, uns gläubigen Christen stehen noch wunderbare Zeiten entgegen. Vielleicht, wenn auch draußen dunkler wird. Aber ich gebe die Vision nicht auf, dass Menschen in Kirchen kommen, die Jesus kennen und da Heil erfahren. Heilung, Rettung und den Auferstandenen persönlich erleben. Das ist meine Vision und das ist auch unsere Vision. Ich glaube, da kann ich all einen Arm von euch hören, oder?
Amen.
Amen, genau. Und wir haben alle Gründe zur Freude. Und Freudentränen sind sowieso die besten. In Jesu Namen. Amen.